Rainer, lies mal vor. Kapitel 16. Das Frühstück. In dem Haus der Rue de Elder bereitete sich am Morgen des 21. Mai alles vor, um dem Worte des jungen Mannes Ehre zu machen. Albert von Morcerf bewohnte einen Pavillon, der an der Ecke eines großen Hofes und einem anderen für die Dienerschaft bestimmten Gebäude gegenüberlag. Nur zwei Fenster dieses Pavillons gingen auf die Straße, während drei nach dem Hof und zwei weitere rückwärts nach dem Garten schauten. Zwischen dem Hof und dem Garten erhob sich die modische, geräumige Wohnung des Grafen und der Gräfin von Morcerf. Aus der Wahl des zur Wohnung für Albert bestimmten Pavillons leuchtete die zarte Fürsorge einer Mutter, die sich von ihrem Sohn nicht trennen wollte, aber wohl einsah, dass ein junger Mann vom Alter des Vicomte seiner vollen Freiheit bedurfte. Zugleich ergab sich daraus auch der verständige Egoismus des jungen Mannes, dem es das freie, müßige Leben eines minderjährigen Sohnes angetan hatte, das man ihm vergoldete wie dem Vogel seinen Bauer. Durch die nach der Straße gehenden Fenster konnte Albert sich von den Vorgängen draußen unterrichten und, wenn er sich weiter orientieren wollte, durch eine kleine Tür gehen, die neben der Wohnung des Pförtners angebracht war. Es sah aus, als sei es ein seit Erbauung des Hauses vergessenes und zu fortwährender Vergessenheit verurteiltes Pförtchen. So bestaubt und bescheiden erschien es beim ersten Blick. Aber bei näherer Betrachtung zeugten Schloss und Angeln, sorgfältig eingeölt, von einer geheimen, beständigen Benutzung. Am Ende eines weiten, stillen, als Vorzimmer dienenden Ganges öffneten sich rechts der nach dem Hofe gehende Speisesaal Alberts und links sein kleiner Salon, von dem man die Aussicht nach dem Garten hatte. Gesträuche und Schlingpflanzen breiteten sich fächerartig von den Fenstern aus und verbargen dem Hof und dem Garten das Innere der zwei einzigen im Erdgeschoss liegenden Zimmer, in die unbescheidene Blicke hätten dringen können. Im ersten Stock fanden sich die gleichen Zimmer, außerdem ein drittes, das als Vorzimmer diente. Diese drei Gelasse waren ein Salon, ein Schlafzimmer und ein Boudoir. Der untere Salon war nur eine Art algerischen Rauchzimmers. Das Boudoir des ersten Stockes ging in das Schlafzimmer und stand durch eine unsichtbare Tür mit der Treppe in Verbindung. Es waren, wie man sieht, alle Vorsichtsmaßregeln getroffen. Über diesem ersten Stock fand sich ein geräumiges Atelier, das man, Mauern und Scheidewände einreißend, vergrößert hatte. Ein Pandemonium, das der Künstler dem Stutzer streitig machte. Dort sammelten sich alle Spuren der verschiedenen Neigungen Alberts. Waldhörner, Bassgeigen, Flöten, ein ganzes Orchester. Denn Albert hatte einen Augenblick nicht Begabung, sondern Neigung zur Musik gehabt. Sodann fanden sich dort Staffeleien, Paletten, Pastelle. Auf die Neigung zur Musik war nämlich die Neigung zur Malerei gefolgt. Ferner Rapiere, Boxhandschuhe und Stöcke aller Art. Denn nach den Überlieferungen der jungen Modeherren der Zeit pflegte Albert mit unendlich mehr Ausdauer, als er dies bei der Musik und Malerei getan, jene drei Künste, welche die Erziehung des Salonlöwen vollenden. Die Fechtkunst, das Boxen und die Handhabung des Stockes. Im Übrigen bestand die Ausstattung in alten Truhen aus der Zeit Franz des Ersten, die mit chinesischem Porzellan, japanischen Vasen, Fayencen von Luca della Robbia und Platten von Bernard de Palissy gefüllt waren. In antiken Lehnstühlen, worin vielleicht Heinrich IV. Oder Ludwig XIII. Gesessen hatte, denn zwei von diesen Stühlen waren mit dem geschnitzten Lilienwappen geschmückt. Auf diesen Stühlen lagen durcheinander kostbare Stoffe aus Persien oder Indien. An dem am meisten in die Augen fallenden Platze stand ein prächtiges Piano. Überall, längs den Wänden, über den Türen, an der Decke sah man Schwerter, Dolche, Keulen, Äxte, ganze vergoldete Rüstungen, Kräuterbücher, Haufen von Mineralien, ausgestopfte Vögel und so weiter und so weiter. Es versteht sich von selbst, dass dieses Zimmer Alberts Lieblingszimmer war. Am Tage des Wiedersehens hatte jedoch der junge Mann sein Hauptquartier in dem kleinen Salon im Erdgeschoss aufgeschlagen und alle Anordnungen zu einem würdigen Empfang seines Gastes getroffen. Um 9:45 trat ein Kammerdiener ein. Er bildete für gewöhnlich mit einem kleinen Reitknecht, der nur Englisch sprach und auf den Namen John hörte, die ganze Dienerschaft Alberts. Der Kammerdiener, der Germain hieß und das vollkommene Vertrauen seines jungen Herrn genoss, hielt in der Hand einen Stoß Zeitungen, die er auf den Tisch legte, und ein Päckchen Briefe, das er Albert übergab. Albert schaute mit zerstreutem Auge die verschiedenen Schreiben an, wählte zwei mit zarter Schrift und wohlriechenden Umschlägen, öffnete sie und las sie mit einiger Aufmerksamkeit. »Lassen Sie Frau Danglars sagen«, wandte er sich dann an den Diener, »ich nehme den Platz an, den sie mir in ihrer Loge anbietet. Warten Sie doch. Im Laufe des Tages gehen Sie zu Rosa und melden ihr, ich werde ihrer Einladung zufolge nach der Oper bei ihr zur Nacht speisen. Bringen Sie ihr 6 Flaschen ausgesuchten Weines, Zyprier, Xeres und einen Korb Ostender Austern.«
»Um welche Zeit soll gedeckt werden?«
»Servieren Sie um 10:30. Debray muss vielleicht in sein Ministerium gehen und überdies, es ist die Stunde, die ich dem Grafen angegeben habe, am 21. Mai um 10:30 morgens. Wenn ich auch nicht erwarte, dass er sein Versprechen hält, so will ich doch pünktlich sein. Wissen Sie nicht, ob die Frau Gräfin aufgestanden ist?«
»Wenn es der Herr Vicomte wünscht, werde ich mich erkundigen.«
»Ja. Erbitten Sie sich von ihr einen Likörkasten, meiner ist unvollständig. Sagen Sie ihr, ich werde um 3 Uhr die Ehre haben, zu ihr zu kommen.«
Der Kammerdiener ging ab. Albert warf sich auf einen Divan, blätterte in ein paar Zeitungen, sah nach den Theatern, machte eine Grimasse, als er wahrnahm, dass man eine Oper und kein Ballett gab, warf ein Blatt nach dem anderen beiseite und murmelte gähnend: »Diese Zeitungen werden in der Tat immer erbärmlicher.«
In diesem Augenblick hielt ein leichter Wagen vor der Tür und eine Minute nachher kam der Kammerdiener zurück, um Herrn Lucien Debray zu melden. Ein großer, blonder, bleicher junger Mann mit grauem, sicherem Auge, dünnen, kalten Lippen, mit weißer Krawatte und einem an einer seidenen Schnur hängenden Monokel trat, ohne zu lächeln, ohne zu sprechen und mit einer halboffiziellen Miene ein. Er war nämlich Privatsekretär des Ministers des Inneren. Die beiden jungen Leute sprachen von allerlei Stadtklatsch und Debray erzählte eben, ihr gemeinschaftlicher Bekannter, Baron von Danglars, habe in spanischen Papieren 1 Million gewonnen, als der Kammerdiener eintrat und Herrn Beauchamp anmeldete.
»Herein, herein, furchtbare Feder!«
rief Albert, aufstehend und dem jungen Mann entgegengehend.
»Hier ist Debray, der ihr Gegner ist, ohne sie zu lesen.«
»So sagt er wenigstens.«
»Er hat recht«, erwiderte Beauchamp. »Es geht ihm wie mir. Ich kritisiere ihn, ohne zu wissen, was er tut.«
»Doch, sage mir, lieber Albert, frühstücken wir oder speisen wir zum Mittag? Die Deputiertenkammer nimmt mich in Anspruch. Es ist, wie Sie sehen, nicht alles rosa in unserem Beruf.« »Wir frühstücken nur. Wir erwarten noch 2 Personen und setzen uns zu Tisch, sobald sie gekommen sind.«
»Ich werde also zum Nachtisch zurückkehren. Heben Sie mir Erdbeeren, Kaffee und Zigarren auf. Ich esse mein Kotelett in der Kammer.«
»Tun Sie das nicht, Beauchamp, denn wir frühstücken punkt 11 Uhr. Mittlerweile machen Sie es wie Debray. Kosten Sie meinen Xeres und meine Zwiebacke.«
»Gut, ich bleibe. Ich muss mich heute unbedingt zerstreuen.«
»Sie machen es gerade wie Debray. Doch mir scheint, wenn das Ministerium traurig ist, sollte die Opposition heiter sein.«
»Sehen Sie, lieber Freund«, sagte Debray, »Sie wissen nicht, was mir droht. Ich werde heute in der Deputiertenkammer eine Rede von Herrn Danglars hören. Der Teufel hole die konstitutionelle Regierung.«
»Ich begreife, Sie bedürfen eines Vorrats an Heiterkeit. Machen Sie Herrn Danglars Reden nicht schlecht«, sagte Albert zu Beauchamp. »Wenn er auch zur Opposition gehört, erinnern Sie sich doch, dass die Pariser Chronik von einer Heirat zwischen mir und Fräulein Eugénie Danglars spricht? Ich kann Sie also nicht mit gutem Gewissen die Beredsamkeit eines Mannes anzweifeln lassen, der mir eines Tages sagen soll:
»Herr Vicomte, Sie wissen, dass ich meiner Tochter 2 Millionen mitgebe.«
»Still doch«, sagte Beauchamp, »diese Heirat wird nie stattfinden. Der König konnte ihn zum Grafen machen, er kann ihn zum Bär ernennen, aber wird ihn nie zum Edelmann machen
und der Graf von Morcerf ist ein viel zu aristokratischer Degen, um gegen 2 armselige Millionen in eine Mésalliance zu willigen. Der Vicomte von Morcerf darf nur eine Marquise heiraten.«
»Lassen Sie ihn reden, Morcerf«, versetzte Debray nachlässig, »und heiraten Sie. Sie heiraten die Etikette eines gewissen Sachs, nicht wahr? Wohl, was liegt Ihnen daran? Es ist besser, ein Wappenschild weniger bei dieser Etikette und eine Null mehr. Sie haben 7 Amseln in Ihrem Wappen. Sie geben Ihrer Frau 3 und es bleiben Ihnen immer noch 4. Das ist eine mehr, als Herr von Guise gehabt hat, der beinahe König von Frankreich geworden wäre und dessen Vetter Kaiser von Deutschland war.«
»Meiner Treu, ich glaube, Sie haben recht«, erwiderte Albert zerstreut.
»Herr von Château-Renaud, Herr Maximilien Morel«, sagte der Kammerdiener, 2 neue Gäste meldend.
»Vollzählig also«, rief Beauchamp. »Denn wenn ich mich nicht täusche, erwarteten Sie nur noch 2 Personen, Albert.«
»Morel«, murmelte Albert erstaunt. »Morel, wer ist das?«
Doch ehe er vollendet hatte, nahm Herr von Château-Renaud, ein junger Mann von etwa 30 Jahren, ein Edelmann vom Scheitel bis zur Zehe, Albert bei der Hand und sagte zu ihm:
»Erlauben Sie mir, mein Lieber, Ihnen den Spahi-Kapitän, Herrn Maximilien Morel, meinen Freund und meinen Retter vorzustellen, obgleich ein solcher Mann wohl keiner Vorstellung bedarf. Begrüßen Sie meinen Helden, Vicomte.«
Und er trat auf die Seite, um den großen, edlen jungen Mann mit der breiten Stirn, mit dem durchdringenden Auge, mit dem schwarzen Schnurrbart vorzustellen, den unsere Leser bereits in Marseille unter so dramatischen Umständen kennengelernt haben. Eine reiche, halb französische, halb orientalische, stolz getragene Uniform ließ seine breite, mit dem Kreuz der Ehrenlegion geschmückte Brust und die kühnen Linien seines Wuchses noch besser hervortreten. Der junge Mann verbeugte sich mit anmutreicher Höflichkeit.
»Mein Herr«, sagte Albert mit zuvorkommender Freundlichkeit, »Herr von Château-Renaud wusste zum Voraus, welches Vergnügen er mir durch Ihre Bekanntschaft bereiten würde. Sie gehören zu seinen Freunden, lassen Sie sich auch zu den unseren zählen.«
»Sehr gut«, rief Château-Renaud, »Sie können nur wünschen, dass er eintretendenfalls für Sie tun möge, was er für mich getan hat.«
»Was hat er denn getan?« fragte Albert.
»Oh, es ist nicht der Mühe wert, davon zu reden«, sagte Morel. »Der Herr übertreibt.«
»Wie?« entgegnete Château-Renaud. »Es ist nicht der Mühe wert, davon zu reden? Das Leben ist nicht wert, dass man davon spricht?«
»In der Tat, was Sie da sagen, ist zu philosophisch, mein lieber Herr Morel. Gut für Sie, der Sie Ihr Leben Tag für Tag aufs Spiel setzen, aber nicht für mich, der es zufällig einmal in Gefahr brachte.«
»Aus Ihren Worten entnehme ich, dass Ihnen Kapitän Morel das Leben gerettet hat«, unterbrach ihn Albert.
»Ja, es ist so«, erwiderte Château-Renaud.
»Bei welcher Gelegenheit?« fragte Beauchamp.
»Sie wissen alle, dass mir der Gedanke kam, nach Afrika zu gehen.«
»Das ist ein Weg, den Ihnen Ihre Ahnen, die Kreuzfahrer, vorgezeichnet haben, mein lieber Château-Renaud«, bemerkte Morcerf höflich.
»Ja, doch ich bezweifle, dass es bei Ihnen auch um die Befreiung des Grabes Christi ging«, warf Beauchamp ein.
»Sie haben recht, Beauchamp«, versetzte der junge Aristokrat. »Ich ging nur, um mich im Pistolenschießen zu üben. Das Duell widerstrebt mir, wie Sie wissen, seitdem 2 Zeugen, die ich gewählt, um eine Sache beizulegen, mich zwangen, einen meiner besten Freunde den Arm zu zerschmettern. Oh, bei Gott, dem armen Franz d'Épinay, den ihr alle kennt.«
»Ah ja, es ist wahr, ihr habt euch geschlagen«, sagte Debray. »Aus welcher Veranlassung?«
»Der Teufel soll mich holen, wenn ich mich dessen erinnere«, erwiderte Château-Renaud. »Ich weiß nur noch, dass ich mich schämte, ein Talent wie das meinige ruhen zu lassen und dass ich an den Arabern die Pistolen versuchen wollte, die ich zum Geschenke bekommen habe. Demzufolge schiffte ich mich nach Oran ein und begab mich nach Konstantin, wo ich gerade ankam, als die Belagerung aufgehoben wurde. Ich zog mich daher zurück wie die anderen. 48 Stunden lang ertrug ich den Regen bei Tag, den Schnee bei Nacht. Am 3. Morgen endlich starb mein Pferd vor Kälte. Armes Tier. Als es tot war, musste ich zu Fuß zurückgehen. Da sprengten 6 Araber im Galopp herbei, mir den Kopf abzuhauen. Ich schoss 2 mit der Flinte, 2 mit meinen Pistolen nieder, aber es blieben noch zwei übrig und ich hatte keine Waffe mehr. Der eine nahm mich bei den Haaren, weshalb ich sie jetzt kurz trage, denn man kann nicht wissen, was wieder geschieht. Der andere zielte mit seinem Yatagan nach meinem Hals, und ich fühlte bereits das kalte Eisen, als dieser Herr, den Sie hier sehen, ebenfalls auf Sie eindrang, den, welcher mich bei den Haaren hielt, mit einem Pistolenschuss niederstreckte und dem anderen, der mir mit einem Säbelhieb den Hals abschlagen wollte, den Schädel spaltete. Der Herr hatte sich die Aufgabe gestellt, an diesem Tag einen Menschen zu retten. Der Zufall wollte, dass ich dies war. Wenn ich einmal reich bin, lasse ich dem Zufall eine Statue errichten.
»Ja«, sagte Morell lächelnd, »es war am 5. September, am Jahrestage einer wunderbaren Rettung meines Vaters. Ich feiere daher auch, so viel in meinen Kräften liegt, diesen Tag jedes Jahr durch irgendeine Handlung.«
»Durch eine Heldenmütige, nicht wahr?« unterbrach ihn Chateau Renaud. »Kurz, ich war der Auserwählte, doch das ist noch nicht alles. Nachdem er mich vom Eisen errettet, rettet er mich vor der Kälte, indem er mir seinen Mantel gab. Dann schützte er mich vor dem Hunger dadurch, dass er sein kostbares Pferd, von dem wir, vom Hunger getrieben, jeder ein Stück mit großem Appetit verzehrten, mit mir teilte. »Ich ahnte, Sie würden mein Freund werden, Herr Graf«, sagte Morell. »Überdies habe ich bereits die Ehre gehabt, Ihnen zu bemerken, dass ich an diesem Tag dem Schicksal eine Gabe als Wiedervergeltung für die Gunst schuldig bin, die uns einst zuteil geworden ist.«
»Die Geschichte, auf die Herr Morell anspielt«, fuhr Chateau Renaud fort, »ist eine ganz bewunderungswürdige Geschichte, die er Ihnen eines Tages erzählen wird, wenn Sie nähere Bekanntschaft mit ihm gemacht haben. Für heute wollen wir den Magen und nicht das Gedächtnis stärken. Um wie viel Uhr frühstücken wir, Albert?«
»Um 22:30 Uhr.«
»Auf den Punkt?« fragte Debray seine Uhr ziehend.
»Ja, Sie werden mir doch die 5 Wartminuten gewähren«, erwiderte Morcerf, »denn ich erwarte ebenfalls einen Retter.«
»Einen Retter wessen?«
»Von mir, bei Gott«, antwortete Morcerf. »Glauben Sie, man könnte mich nicht auch retten wie einen anderen und nur die Araber schlagen Köpfe ab? Unser Frühstück ist ein philanthropisches Frühstück, und wir werden, wenigstens hoffe ich es, 2 Wohltäter der Menschheit bei Tische haben.«
»Und woher kommt er?« fragte Debray.
»Das weiß ich nicht«, erwiderte Albert. »Als ich ihn vor 3 Monaten einlud, war er in Rom. Doch wer kann sagen, welchen Weg er seitdem gemacht hat?«
»Glauben Sie, dass er Pünktlichkeit besitzt?« fragte Debray.
»Ich glaube, dass er alle guten Eigenschaften besitzt.«
»Passen Sie ja auf, mit Ihren 5 Wartminuten sind's noch 10.«
»Ich werde sie benutzen, um Ihnen ein Wort von meinem interessanten Gast zu sagen. Ich war während des letzten Karnevals in Rom und wurde von Räubern entführt.«
»Es gibt keine Räuber«, sagte Debray.
»Allerdings gibt es welche, und zwar abscheuliche. Das heißt liebenswürdige, denn ich habe sie zum Fürchten zu schön gefunden. Die Räuber hatten mich also entführt und an einen jammervollen Ort gebracht, den man die Katakomben von San Sebastiano nennt. Man kündigte mir an, ich sei Gefangener gegen Lösegeld für erbärmliche 4.000 römische Taler. Zum Unglück besaß ich nicht mehr als 1.500. Ich war am Ende meiner Reise und mein Kredit erschöpft. Ich schrieb an Franz, dass ich mich, wenn er nicht um 6 Uhr morgens mit den 4.000 Talern käme, 10 Minuten später in der Gesellschaft der heiligen und glorreichen Märtyrer befinden würde, und Luigi Vampa, dies ist der Name meines Räuberhauptmanns, hätte gewissenhaft sein Wort gehalten, das dürfen Sie mir glauben.«
»Doch Franz kam mit den 4.000 Talern, sagte Chateau Renaud. »Zum Teufel, man ist um 4.000 Taler nicht in Verlegenheit, wenn man Franz d'Épinay oder Albert von Morcerf heißt.«
»Nein, er kam einfach in Begleitung des Gastes, den ich Ihnen ankündige und vorzustellen hoffe.«
»Oh, dieser Herr ist also ein Herkules.«
»Nein, er ist ein Mann von etwa meiner Figur.«
»Bis unter die Zähne bewaffnet?«
»Er hatte nicht mal eine Stricknadel bei sich.«
»Verhandelte er wegen Ihres Lösegeldes?«
»Er sagte dem Anführer 2 Worte ins Ohr, und ich war frei.«
»Man entschuldigte sich sogar bei Ihnen, dass man Sie festgenommen hatte?« sagte Beauchamp.
»Allerdings«, sagte Morcerf.
»Der Mann war also ein Geisterbanner.«
»Es war der Graf von Monte Cristo.«
Es gibt keinen Grafen von Monte Cristo, sagte Debray.
Ich glaube nicht, fügte Chateau Renaud mit einer überlegenen Miene eines Mannes bei, der sein europäisches Adelsbuch in den Fingern auswendig weiß, dass irgendwer irgendwas von einem Grafen von Monte Cristo gehört hat.
Verzeihen Sie, meine Herren, sagte Maximilian. Ich glaube, ich kann Ihnen einen Fingerzeig geben. Monte Cristo ist eine kleine Insel, von der ich die Matrosen im Dienste meines Vaters oft sprechen hörte. Ein Sandkorn im mittelländischen Meer.
Ganz richtig, versetzte Albert.
Nun, dieses Sandkorns Gebieter und König ist der, von dem ich eben rede. Er wird das Grafendiplom irgendwo in Toskana gekauft haben.
Ihr Graf ist also reich.
Haben Sie 1001 Nacht gelesen?
Bei Gott, eine schöne Frage.
Wissen Sie denn, ob die Leute, die man dort sieht, reich oder arm sind? Ob ihre Getreidekörner nicht Diamanten oder Rubine sind?
Sie sehen aus wie armselige Fischer, nicht wahr? Plötzlich öffnen sie ihnen eine geheimnisvolle Höhle, worin sie einen Schatz finden, für den man Indien kaufen könnte.
Nun, mein Graf von Monte Cristo ist einer von diesen Fischern. Er hat sogar einen entsprechenden Namen angenommen, denn er nennt sich Simbad der Seefahrer und besitzt eine Höhle voll Gold.
»Und haben Sie diese Höhle gesehen, Morcerf?« fragte Bonchamp.
»Ich nicht, aber Franz. Doch still. Man darf kein Wort davon in seiner Gegenwart sprechen.« Franz stieg mit verbundenen Augen in die Höhle hinab und wurde von Stummen und von Frauen bedient, gegen die Kleopatra nur eine Lorette ist. Nur ist er nicht ganz sicher in Beziehung auf diese Frauen, weil er sie erst gesehen hat, nachdem er Haschisch gegessen hatte, so dass es möglicherweise das, was er für tanzende Frauen hielt, eine Quadrille von Statuen war.
Die jungen Leute schauten Morcerf mit Augen an, als wollten sie sagen, »Sind Sie wahnsinnig oder wollen Sie unserer spotten?«
»In der Tat«, sagte Morel nachdenklich, »ich habe einen alten Matrosen namens Penelon etwas erzählen hören, was mit Herrn von Morcerfs Erzählung übereinstimmt.«
»Ah«, rief Albert, »es ist ein Glück, dass mir Herr Morel zu Hilfe kommt. Nicht wahr, es ärgert Sie, dass er einen Faden in mein Labyrinth wirft?«
»Verzeihen Sie, lieber Freund«, entgegnete Debray, »Sie erzählen uns so unwahrscheinliche Dinge.«
»Ja, aber mein Graf von Monte Cristo existiert.«
»Bei Gott, die ganze Welt existiert, ein schönes Wunder also.«
»Allerdings existiert die ganze Welt aber nicht unter ähnlichen Bedingungen. Nicht die ganze Welt hat schwarze Sklaven, fürstliche Galerien, Waffen wie in der Kasauba, Pferde für 6000 Francs das Stück, eine griechische Geliebte.«
»Haben Sie die griechische Geliebte gesehen?«
»Ja, ich habe sie gesehen und gehört. Gesehen im Teatro Argentina, gehört eines Tages, als ich bei dem Grafen frühstückte.«
»Ihr außerordentlicher Mann ist also.«
»Meiner treu, wenn er es tut, ist es so wenig, dass es sich nicht der Mühe lohnt, nur davon zu sprechen.«
»Sie werden sehen, das ist ein Vampir.«
»Lachen Sie, wenn Sie wollen. Das war auch die Ansicht der Gräfin G.«
»Falbes Auge, dessen Stern sich nach Belieben vermindert oder erweitert«, sagte Debray. »Stark hervortretende Gesichtswinkel, herrliche Stirn, Leichenblässe, schwarzer Bart, weiße, spitzige Zähne, Höflichkeit ebenso.«
»Ganz genau getroffen, Lucien«, rief Morcerf. »Das Signalement passt Zug für Zug. Ja, spitzige, einschneidende Höflichkeit. Er hat mich oft schaudern lassen. So eines Tages, als wir gemeinschaftlich einer Hinrichtung beiwohnten und ich ihn kalt über alle Arten von Hinrichtungen sprechen hörte.
Hat er Sie nicht auch in den Ruinen des Kolosseums geführt, um Ihnen das Blut auszusaugen, Morcerf?« fragte Bouchon.
»Spotten Sie, solange Sie wollen, meine Herren«, versetzte Morcerf etwas gereizt. »Wenn ich Sie anschaue, Sie, den schönen Pariser, und mir daneben diesen Mann vorstelle, so kommt es mir vor, als wären wir nicht von demselben Geschlechte.«
»Jedenfalls«, sagte Chateau Renaud, »ist Ihr Graf in seinen verlorenen Augenblicken ein artiger Mann, abgesehen von seinem Verkehr mit den italienischen Banditen.«
»Es gibt keine italienischen Banditen«, sagte Debray.
»Keine Vampire«,
fügte Bouchon hinzu.
»Keinen Grafen von Monte Cristo«, sagte Debray.
»Hören Sie, Albert, es schlägt 22:30 Uhr. Gestehen Sie, dass Sie der Alp gedrückt hat, und lassen Sie uns frühstücken.«
Doch die Pendeluhr hatte vom Schlage noch nicht zu schwingen aufgehört, als die Tür sich öffnete. Germain trat ein und meldete: »Der Graf von Monte Cristo,